Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie zuhören. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln von München aus das Weltkulturerbe Schloss Neuschwanstein besuchen möchte, der kann mit dem Zug zunächst nach Buchlohe fahren, von dort weiter nach Kaufbeuren, dort umsteigen in den Zug nach Füssen und von dort weiter mit dem Bus nach Schwangau. Das dauert mehr als 3 Stunden für die etwa 107 Kilometer. Vermutlich wird keiner der jährlich rund 1,7 Millionen Besucherinnen und Besucher der Ritterburg diesen Weg wählen. Nein, nachhaltig ist es nicht, die mittelalterlichen Architekturfantasien von Ludwig II. Kennenzulernen. Nachhaltigkeit ist selbstverständlich auch kein Kriterium, um auf die Welterbeliste zu gelangen. Die Entscheidung der UNESCO für die bayerischen Königsschlösser wirft einige Fragen auf, einige Antworten gleich hier zu Beginn dieser Fazitstunde. Dann sprechen wir über nachhaltige Konzertkonzepte und über die internationalen Erfolge des Schauspielers Matthias Schweighöfer und seine aktuelle Rückkehr nach Deutschland. Er war, um es mal so auszudrücken, bestimmt ein bisschen neurotisch. Ludwig II. Jahrzehnte hat er versucht, sein Schloss Neuschwanstein zu bauen. Bis zu seinem Tod 1886 im Starnberger See hat er dort gerade mal 172 Tage gewohnt und da war das Schloss noch nicht mal vollendet. Seitenlang, stundenlang können Fachleute über die komplizierte Entstehungsgeschichte dieses Schlosses sprechen. Und jetzt ist Ludwigs Ritterburg Weltkulturerbe zusammen mit seinen Schlössern Lindenhof, Herrenchiemsee und dem Königshaus am Schachen. Zeugnisse des Historismus und der romantischen Mittelalterfantasien des Königs. Wie sich diese Entscheidung einreiht in die Entscheidungen des UNESCO-Welterbekomitees, darüber möchte ich nun mit Professor Christoph Brumann sprechen vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Er forscht unter anderem über die politische Ökonomie des Kulturerbes. Er ist am Telefon. Herr Brumann, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Nachdem die vorangegangene Evaluierung des Internationalen Rates für Denkmalpflege positiv ausgegangen war, da war die Wahl ja eigentlich keine Überraschung mehr. Wie frei ist denn die Evaluierung und die Entscheidung des Komitees überhaupt? Oder anders gefragt, wie groß ist der politische Druck auf die Entscheidungsfindung?
Der ist recht hoch. Also das ist ganz klar. Alle Staaten versuchen da eben seit etwa 2010, also in vorher nicht so dagewesener Weise, sich da gegenseitig nicht in die Suppe zu spucken, also zu garantieren, dass die anderen mitmachen, was dann natürlich eben häufig auf Gegenseitigkeit geschieht. Und was ebenfalls zu sehen ist, dass also die jahrelange Kritik an den Beraterorganisationen, die sozusagen die Evaluierung durchführen, das wären ICOMOS, der Internationale Rat für Denkmalpflege und auch IUCN, die Weltnaturschutzunion, je nach Art der Städte, dass die dazu geführt hat, dass also zumindest ICOMOS also auch sehr viel freundlichere Evaluierung macht inzwischen. Also es ist nur noch selten der Fall, dass eben wirklich Städten gesagt wird, dass diese Städten überhaupt nicht auf die Welterbeliste gehören. Und selbst in solchen Fällen kommt es dann immer noch dazu, dass die Staaten, die im Komitee vertreten sind, das sind immer 21, dann trotzdem darauf einigen, was anderes zu machen, als das, was die Berater empfehlen.
Das Komitee hat jetzt auf seiner 47. Tagung mehr als 2 Dutzend neue kulturelle und natürliche Welterbestätten aus Afrika, Asien, Europa und Süd- und Mittelamerika in seine Liste aufgenommen. Inzwischen gibt es mehr als 1200 Einträge in diese Liste. Herr Brumann, nimmt mit der immer größeren Zahl der Welterbestätten im Laufe der Jahre, nimmt da die Bedeutung dieser Auszeichnung ab?
Ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Streben nach Welterbe sich irgendwie verlangsamt. Ja, also selbst den Ländern, die wir, also Deutschland, ja, als Land mit den drittmeisten Welterbestätten eigentlich schon sehr gut vertreten sind, fällt immer noch was Neues ein zum Nominieren. Die anderen genauso. Nächstes Jahr ist das erste Mal seit langer Zeit eine richtig große Nominierungsinitiative. Also ich glaube, es ist letztlich Zufall, aber es sind sehr, sehr viele afrikanische Städte, die da oft sozusagen dann als Kandidaten vorkommen werden. Und ich sehe da eigentlich bisher kein Ende. Also ob es dann letztendlich den Wert des Siegels Welterbe schmälert, ist ein bisschen schwer zu sagen. Ja. Bisher habe ich nicht das Gefühl, dass dann richtiger Einbruch da ist, dass also jetzt, sagen wir mal, die Mehrheit der Leute denkt, ach, das Kreti und Pleti ist auf der Welterbeliste, also das bedeutet eigentlich nichts mehr. Also bisher ist das eigentlich nicht zu konstatieren, habe ich das Gefühl.
Für unsere Märchenschlösser wird ein Märchen wahr, das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gesagt. Mal abgesehen davon, dass Träume vielleicht wahr werden können, aber keine Märchen, zeigt denn ein solcher Spruch, dass es weniger um das Kulturerbe geht, als vielmehr um Stadt- und Landmarketing?
Worum es dem Herrn Söder da geht, weiß ich nicht so genau. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht eher das Marketing von Bayern im Kopf hat. Ich glaube nicht unbedingt mal, dass das bei allen an der Nominierung Beteiligten so war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass also viele, die da mitgemacht haben, auch die, die jetzt ist ja jahrelang also intensiv restauriert worden in Neuschwanstein zum Beispiel, also die damit befasst waren, für die bedeutet dann, das vermute ich dann doch nochmal eine spezielle Anerkennung, dass jetzt eben der Welterbetitel für die also für Ludwig II. Königsschlösser eben da ist, ne? Aber insgesamt, also dass das eine Stätte ist, die das, sagen wir mal, braucht, oder dass die Städten sind, die den Schutz des Welterbes brauchen, weil sie sich sonst nicht gegen Bedrohungen verteidigen können oder die zu wenig Besucher haben, all das kann man sicherlich nicht sagen. Also da ist es sicherlich nur noch so ein Zusatzschmankerl. Der Denkmalschutz besteht eh, der Landschaftsschutz besteht auch. Also praktisch wird das wenig verändern, außer dass es eben noch mehr Leute nach Bayern zieht.
Noch mehr als 1,7 Millionen ungefähr pro
Richtig.
Jahr. Die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission, Maria Böhmer, die hat gesagt, die Königsschlösser seien architektonische Meisterwerke. Eine kitschige Ritterburg als architektonisches Meisterwerk zu bezeichnen, ist da im ästhetischen Koordinatensystem etwas durcheinandergekommen? Bekommt der universelle Wert, der das Weltkulturerbe ja auszeichnet, allmählich so peu à peu eine neue Definition?
Also sagen wir mal, der universelle Wert, der ist sicherlich schon sehr, sehr stark, also gedehnt worden nach allen Seiten. Also das ist keine Frage. Interessanterweise ist sogar versucht worden, also eines der möglichen Kriterien für die Welterbe-Einschreibung ist eben, dass es ein Meisterwerk, die genaue Formulierung fällt mir im Moment nicht ein, Meisterwerk menschlicher Kreativität oder sowas Ähnliches ist. Und genau dieses Kriterium, da hat also ICOMOS gesagt, das liegt in diesem Fall nicht vor. Andere Kriterien lagen dann vor, dass es also letztlich, ich glaube, also mit welchem Kriterium man auf die Welterbeliste kommt, ist den meisten dann doch egal. Aber es ist schon zu sehen, dass also im Laufe der Zeit, also nach allen Seiten hin eben das Ganze sehr viel toleranter geworden ist. Toleranter auch eben gegenüber den Werken des Historismus, also Architektur des 19. Jahrhunderts, die versucht, ein anderes Zeitalter, eben das Mittelalter heraufzubeschwören. Das hätte lange Zeit eben wirklich als inauthentisch gegolten und keine Chance gehabt. Aber es ist allerdings auch so, dass das jetzt nicht nur beim Welterbe, sondern auch, sagen wir mal, deutschen, europäischen Denkmalschutz mittlerweile diese Zeit dann doch in einem milderen Licht gesehen wird, als es früher der Fall war. Dass man das immer noch kitsch finden kann, ja, das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen.
In einem Satz vielleicht, Herr Brumann, Sie kommentieren das ausgewogen, diese Entscheidung.
Ich bin Ethnologe, also ich sozusagen mein Hauptinteresse ist nicht zu bewerten, was das UNESCO-Welterbekomitee so veranstaltet, sondern eben zu verstehen, wie es zu seinen Entscheidungen kommt. Ja. Und da fügt sich eben das, was passiert ist, einen Trends der letzten Jahre eben, was niemand den Spaß an Neuschwanstein verderben soll. Aber sagen wir mal, jetzt zu denken, dass das jetzt ein objektives Gütesiegel ist, was also nur nach ganz, ganz strenger Prüfung nur an irgendwas verliehen wird. Das ist, glaube ich, also in den letzten Jahren durch den hohen Druck, der eben auf das Welterbekomitee ausgeübt wird und durch die Tatsachen, dass die Staaten dann selber bei den Entscheidungen mitmischen, also sicherlich nicht mehr angemessen.
Die bayerischen Königsschlösser sind UNESCO-Weltkulturerbe. Christoph Brumann war das, Professor am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Herr Brumann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Einen schönen guten Abend.
Ja, gerne. Guten Abend.
Gestern Abend 21 Uhr am Berliner Hauptbahnhof. Der ICE von Hamburg war mäßig besetzt, doch in Berlin sind sehr, sehr viele Menschen in den Zug eingestiegen. So viele, dass er erst mit gehöriger Verspätung abfahren konnte. Es waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Love Parade. Mit dem Zug sind sie nach Hause gefahren, vorbildlich, gerade wenn man an den CO2-Abdruck einer solchen Großveranstaltung denkt. Rave the Planet, gelabelt auch unter dem Stichwort grüne Techno-Parade und ergänzt durch die Erkenntnis Our Future. Future is now. Dieses Event zeigt einmal mehr, über das Thema Nachhaltigkeit wird längst auch in der Kulturszene nachgedacht. Museen, Theater, Opernhäuser erstellen Klimabilanzen und überlegen, wie sie weniger Treibhausgase freisetzen können. Völlig klar, je mehr Menschen zu einem Konzert gehen, zu einem Event gehen, desto größer sind die Effekte, die durch nachhaltige Strategien erzielt werden können. Welche Strategien es gibt, an welchen Stellschrauben man drehen kann, darüber möchte ich nun mit Tabea Kaplan sprechen. Sie ist Musikmanagerin und Konzertveranstalterin und hat das Labor Tempelhof mit initiiert. Wenn man dort auf die Webseite geht, dann liest man, Zitat, 4 Jahre, 6 Konzerte, 330.000 Menschen, eine Menge gelernt. Genau darüber wollen wir sprechen. Guten Abend, Frau Kaplan.
Einen wunderschönen guten Abend.
Sie haben viel gelernt über die Menschen oder über die Schwierigkeit, das Bewusstsein zu wandeln oder über die Politiker, die wichtigen, wegweisenden Entscheidungen eher aus dem Weg gehen.
Natürlich fängt es immer beim Bewusstsein an. Also man muss erstmal in eine andere Denkschule einsteigen und auf diesem Weg nicht sich selber erstmal reflektieren als Konzertveranstaltenden, sondern natürlich auch die Dienstleistenden, die Künstler, also alle Gewerke, mit denen man so zu tun hat, wenn man so eine Großveranstaltung durchführen will. Also da fängt man ja in der Bewusstseinsschule an, ein paar Dinge anders zu denken. Und das kostet sehr viel Zeit und bedarf sehr viel Redebedarf, die Leute mitzunehmen, zu überzeugen. Aber natürlich auch, also seitdem wir dieses Projekt da gestartet haben, in 2020, das Labor Tempelhof, redet man regelmäßig mit PolitikerInnen, man sitzt mit im Bundestag und ja, führt Nachhaltigkeitsdebatten, was man davor als Konzertveranstaltende nicht gemacht hat.
Ein paar Dinge anders denken, sagen Sie, Frau Kaplan. Wollen wir es mal ganz konkret machen? Nennen Sie doch mal 1, 2 Dinge, über die man anders denken muss.
Ja, also wir haben beim Labor Tempelhof wirklich ganz allumfänglich nach Cradle to Cradle, also nach Kreislaufwirtschaft, alle Gewerke durchleuchtet. Aber wenn man vielleicht mal so 2, 3 low-hanging fruits nennen will, also so die Sachen, die sehr einfach umzusetzen sind oft und die aber auch einen großen Impact haben auf der Klimabilanz, ist es zum einen auf jeden Fall das Essen. Wir haben jetzt in 2024 also komplett von Fleisch abgesehen und zu 100% vegan, vegetarisch, sowohl Backstage als auch auf dem Feld für jeweils 60.000 Besuchende umgesetzt. Und da sparst du allein im CO2 und vor allem auf der Wasserbilanz unfassbar viel. Also wenn man wirklich die gesamte Wertschöpfungskette der Produkte anguckt, haben wir da 260 Millionen Liter Wasser sparen können, nur mit dem Fakt, also vom Fleisch auf vegetarisch umstellen.
So. Und das akzeptieren die Konzertbesucherinnen und Besucher?
Erstaunlicherweise. Ne? Also du musst natürlich gutes Essen anbieten, schnelles Essen. Bei so einer Veranstaltung können die Leute nicht lange warten. Aber wenn die Qualität gut ist, dann ist die Akzeptanz erstaunlich hoch. Also wir hatten wirklich, also jetzt in 24 mit den 180.000 Besuchenden, ich glaube, wir hatten 1 oder 2 Beschwerdemails. Leute, ich hätte schon gerne meine echte Currywurst gehabt. So. Aber das war harmlos, ne? Wenn man das mal im Verhältnis sieht. Also es muss gut schmecken, dass die Leute da jetzt keinen Qualitätsverlust haben.
Jetzt haben Sie so en passant, Frau Kaplan, den Begriff Cradle to Cradle genannt. Das müssen Sie erklären, diesen Begriff. Der ist ja, glaube ich, ganz zentral.
Ja, der ist sehr zentral. Also das ist so unsere Messlatte für unsere Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitskonzepte gibt es ja viele. Und bei Cradle to Cradle guckst du wirklich alles an. Also die Produkte gehen entweder in einen biologischen oder in einen technischen Kreislauf zurück. Und es wird wirklich alles angeguckt. Wirklich vom Entstehen des Produkts, also Lieferketten, faire Löhne, dass wirklich die Erde, die Luft, das Wasser nicht verschmutzt wird. Also alles ist gesund für Mensch und Umwelt und geht im besten Falle dann wieder zurück in den biologischen Kreislauf. Also wir hatten zum Beispiel Merchandise, was zu 100% biologisch abbaubar ist. Oder es geht zurück in einen technischen Kreislauf. Da gucken wir dann irgendwie Produktionsmaterialien an, Stahl etc.
Jetzt haben Sie, Frau Kaplan, als Managerin und als Veranstalterin, Konzertveranstalterin, ja Kontakt einerseits zu den Besucherinnen, Besuchern, andererseits auch zu den Künstlerinnen und Künstlern. Gibt es da unterschiedliche Ansprachen? Gibt es da unterschiedliche Schwierigkeiten in der Überzeugungsarbeit?
Ja, also jetzt in unserem Fall ganz konkret bei die Ärzte. Das waren die Mitinitiatoren auch bei dem Labor Tempelhof. Da ist auch der Schlagzeuger Bela B. im Beirat von Cradle to Cradle. Also schon ein sehr überzeugter Nachhaltigkeitsfan. Und also der Band an sich war das schon wichtig, das zu tun und hat da auch quasi mitgeholfen, auch die Crews mitzunehmen und zu sagen, hey, ihr schafft es auch mal 3 Tage ohne Fleisch und so. Ne? Ist immer ganz gut, wenn man da die Künstler mit im Rücken hat und die auch schon mit überzeugt sind. Aber natürlich und das Publikum, also beim ersten Labor zum Beispiel haben wir gar nichts vorher kommuniziert, weil wir selber nicht wussten, ne, was können wir überhaupt behaupten, was schaffen wir. und haben die Leute in eine Erfahrung geschickt. Also die sind da an 3 Tagen jeweils 60.000 Menschen, das ist ja schon eine Kleinstadt sozusagen, sind aufs Feld gekommen und haben gemerkt, aha, irgendwie ist es anders, aber im besten Falle halt eine positive Erfahrung. Und beim zweiten Labor, jetzt letztes Jahr, haben wir ganz viel kommuniziert. Wir haben die Leute mit aufgeklärt und das kam sehr, sehr gut an. Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel das Startup Phenizium, mit dem wir zusammenarbeiten, sanitär. Wir haben jetzt nicht die Chemietoiletten dahingestellt, sondern diese Komposttoiletten. Und da trennen wir dann den Urin und die Feststoffe. Die gehen dann zurück in deren Kläranlage oder beziehungsweise die haben da so eine, ja, so eine ganze Anlage, wo sie dann quasi Feststoffe zu Humus verarbeiten. Mhm. Und den Urin, das wertvoller Phosphor drin, den Deutschland übrigens zu 100% aktuell importieren muss, ziehen den Phosphor raus und machen daraus wieder Dünger. So, ne? Also so gehen die Sachen wieder in den Kreislauf und du hast ein positives Wirken einfach.
Nachhaltige Kulturveranstaltungen. Tabea Kaplan war das, Musikmanagerin, Konzertveranstalterin und Mitinitiatorin des Tempelhof-Labors. Frau Kaplan, herzlichen Dank, guten Abend.
Vielen Dank Ihnen.
Was macht uns Menschen zu Menschen? Das ist unsere Zivilisation. Wir haben einen langen, langen Prozess hinter uns und nun geht es darum, diese Zivilisation zu erhalten, zu retten. Sie ist gefährdet global durch die Klimakrise, die unser Leben auf diesem Planeten in den nächsten Jahrzehnten grundlegend ändern wird. Und regional ist die Zivilisation gefährdet durch Kriege und Konflikte, durch Zerstörungen und unermessliches Leid, das durch menschliche Gewalt ausgelöst wird. Wenn wir über die gefährdete Zivilisation sprechen, dann müssen wir auch über das gefährdete Kulturerbe sprechen. Es gibt seit 2011 in Berlin an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes. Diese Koordinierungsstelle hat nun eine Kampagne gestartet mit 6 Positionen zum Originalerhalt. Über diese Ziele möchte ich nun sprechen mit Professor Robert Zepf. Er leitet die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg und ist im Fachbeirat dieser Koordinierungsstelle. Herr Zepf, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir sprechen nicht über Häuser, über Kulturdenkmäler, die gefährdet sind, nicht über Gemälde oder andere Ausstellungsgegenstände. Wir wollen heute über das schriftliche Kulturgut sprechen, kurz gesagt über wertvolle Bücher, Handschriften, Autographe. Da sie durch Kriege ja zerstört werden können, ist der Kulturgutschutz ganz zentral, auch bei diesen Themen. Welche Impulse können Sie denn da geben? Was koordiniert denn die Koordinierungsstelle?
Ja, die Koordinierungsstelle ist seit 2010 wirklich zu einem unverzichtbaren Teil unserer Infrastruktur für Bibliotheken und Archive geworden. Es ist so, dass, wie Sie sagen, wir ein großes Netzwerk an Institutionen haben auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, die gemeinsam das Gedächtnis unserer Gesellschaft darstellen und Aktenzeugnisse, aber auch Nachlässe von Schriftstellern, Urkunden, Bücher bewahren. Und diese Sammlungen sind gefährdet, sowohl aus sich heraus durch chemische Prozesse, gerade die säurehaltigen Papiere, die seit den 1850er Jahren verwendet werden, stellen für uns Bibliotheken, aber auch für die Archive eine große Bedrohung dar, weil das Papier zerfällt, wenn wir nichts dagegen tun. Aber natürlich auch schlechte Rahmenbedingungen führen dazu, dass Schimmel, Feuchtigkeit, schlechte Lagerungsbedingungen das Material gefährden. Und dann haben Sie natürlich erwähnt, die Schadensereignisse von außen, da nehmen die Risiken auch in ganz verschiedener Weise zu. Und die Koordinierungsstelle hat dazu beigetragen, dass wir dieses Thema auf einer nationalen Ebene gemeinsam angehen, koordiniert angeben, das heißt wirklich auch arbeitsteilig zwischen Archiven und Bibliotheken, die Mittel gut investieren und vor allem, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, versuchen, Schadensereignisse so weit wie möglich zu vermeiden. Denn Vorsorge ist auf jeden Fall der beste Weg, das Original zu erhalten, aber für die Gesellschaft auch der kostengünstigste Weg.
Können Sie vielleicht ganz konkret mal 1, 2 Projekte auch nennen von dieser Vorsorge, wo die greift, welche Ideen es da gibt?
Ja, also es ist so, dass die KEK seit vielen Jahren Notfallverbünde initiiert. Das sind Einrichtungen in Kommunen auf Landesebene. Hier in Hamburg fällt Kommune und Land zusammen. Und dort ist es so, dass die großen Archive, Museen, Bibliotheken zusammentun, ihre restauratorischen Fachkräfte vernetzen, aber auch gemeinsam überlegen, welche Ressourcen brauchen wir für den Notfall und wie kann die Notfallkette organisiert werden, wenn ein Schadensereignis eintritt, dass möglichst schnell Hilfe organisiert werden kann.
Jetzt ist natürlich ein Notfall ein etwas allgemeiner Begriff. Es gibt ja verschiedene Notfälle. Also die Klimakrise könnte man auch als Notfall bezeichnen. Konservatorische Probleme sind Notfälle, kriegerische Handlungen sind Notfälle. Also da gilt es natürlich zu unterscheiden.
Na absolut, also genau, Feuer und Wasser sind sozusagen die klassischen Feinde von schriftlichem Kulturgut. Wir haben ja die großen Schadensereignisse, der Brand der Amalia-Bibliothek vor Augen, Starkregen, aber hier in Hamburg denken wir natürlich auch an Sturmflutereignisse. 1962 ist auch die Kommerzbibliothek davon schwer beschädigt worden. Für diese Ereignisse gilt es, Vorkehrungen zu treffen. Das heißt, zunächst mal zu überlegen, sind die Gebäude geeignet dafür, um diesen Schadensereignissen standzuhalten? Also Vorsorge ist das Wichtige, aber wenn ein Schadensereignis eingetreten ist, ein Brand oder ein Wassereinbruch, dann müssen die Kolleginnen und Kollegen wissen, was zu tun ist und die Hilfsketten schnell aktiviert werden können. Und Sie sprachen tatsächlich kriegerische Ereignisse an. Da sind wir in einem engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Aber tatsächlich ist das eine Sache, die uns in Deutschland in den letzten Jahrzehnten weniger vor Augen war als konkrete Bedrohung. Das ist eine Frage, der wir uns in den nächsten Jahren leider intensiver wieder stellen müssen. Was tun wir im Fall von Gewalt- oder Kriegsereignissen?
Originale erhalten, Zukunft bewahren, das ist die erste Forderung dieser Kampagne. Wie wichtig, Herr Zepf, ist denn die Tatsache, dass es sich um Originale handelt?
Ja, also die Originale zu bewahren ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Zum einen stiften Originale auch Identität. Es gibt viele Dokumente, die verloren gegangen sind, die nur in Abbildungen erhalten sind, die entfalten nicht dieselbe Wirkung in der Öffentlichkeit. Es gibt auch die Frage der Glaubwürdigkeit von Abbildungen. In Zeiten, in denen Geschichte auch verfälscht wird, ist es wichtig, das Original zu haben. Tatsächlich ist das Original aber auch ein Informationsträger über den Text und das Bild hinaus. Denn gerade hier in Hamburg haben wir Erfahrung mit der Untersuchung von Papieren, Tinten aus naturwissenschaftlichen Zusammenhängen. Und da können wir wirklich anhand des Originals Erkenntnisse gewinnen, die wir anhand eines Digitalisats nicht gewinnen können.
Die Bedeutung der Originale ist klar eigentlich, ja. Aber das schmälert natürlich nicht auch die Bedeutung der Digitalisierung.
Nein, die beiden Instrumente ergänzen sich gut. Tatsächlich ist es so, dass um Originale, gerade fragile Originale, der Öffentlichkeit bereitzustellen, sie für die Forschung zugänglich zu machen und die Originale zu schonen, da ist Digitalisierung in vielen Fällen ein probates Mittel. Und das tun Bibliotheken und Archive wirklich auch dezidiert. Diese Informationen ergänzen sich, das Original wird dadurch aber nicht verzichtbar.
Selbstverständlich führt ein solches Gespräch immer auch zum Thema Geld. Das, was Sie skizzieren, Herr Zepf, das kostet Geld, die ganzen Netzwerke. Deutschland ist ja ein wohlhabendes Land. Es gibt genug Geld. Das ist eine Frage der Verteilung. Wird es denn schwieriger, die Geldgeber davon zu überzeugen, die Fördertöpfe angemessen zu füllen?
Ja, also wir nehmen schon wahr, dass die Haushalte des Bundes und der Länder unter Druck stehen, dass sozusagen Einnahmen nicht unbedingt immer sprudeln und dass Priorisierungen genau das Thema sind. Und deswegen werben wir dafür, die Erhaltung der Originale mit kontinuierlichen Mitteln auszustatten. Denn Restaurierungsmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen, auch vorbereitende Maßnahmen erfordern ein fachliches Know-how. Das muss kontinuierlich gepflegt werden. Das kann nicht von einem Tag auf den anderen an- und wieder ausgeschaltet werden. Insofern ist ein langer Atem wichtig und daher auch eine langfristige Planbarkeit. Und insofern setzen wir uns davon ein, dass es einen angemessenen und langfristig planbaren Haushaltsansatz für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts gibt.
Kulturgut schützen, 6 Positionen zum Originalerhalt. Über diese Kampagne der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes habe ich mit Professor Robert Zepf gesprochen, Leiter der Staats- und Universitätsbibliothek in Hamburg und Mitglied im Fachbeirat dieser Koordinierungsstelle. Herr Zepf, vielen Dank. Guten Abend.
Ja, danke schön.
Matthias Schweighöfer, mit Filmen wie Soloalbum Kein Ohrhasen oder What a Man gehört er seit den Nullerjahren zu Deutschlands erfolgreichsten Schauspielern. Viele Kritiker haben eher wenig, die Mainstream-Fans dagegen umso mehr für Schweighöfer übrig. Längst hat sich der 44-Jährige auch international etabliert. Und nun ist er wieder in der Hauptrolle einer deutschen Produktion zu sehen. Seit Donnerstag ist der Mystery-Thriller Brick bei Netflix zu sehen und steht dort prompt ganz oben in der Zuschauergunst. Die Uraufführung von Brick war Anfang Juli beim Filmfest in München. Patrick Heidmann hat nicht nur den Film gesehen, er verfolgt als Filmkritiker Schweighöfers erstaunliche Karriere seit mehr als 20 Jahren. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Heidmann, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Brick mit Matthias Schweighöfer ist bei Netflix aktuell nicht nur in Deutschland, sondern weltweit der meistgesehene Film. Vielleicht ein paar Stichpunkte zunächst zum Plot.
Ja, das ist im Grunde eine Beziehungsgeschichte, die der Regisseur und Drehbuchautor Philipp Koch da erzählt. Es geht um ein Paar, Tim und Olivia, gespielt von Schweighöfer und seiner echten Lebensgefährtin Ruby O'Fay. Und die beiden stecken in einer schweren Krise, seit sie ihr Baby bei der Geburt verloren haben. Mindestens für Olivia ist eigentlich die Trennung der einzige Ausweg. Doch just als sie gehen will, ist dann die gesamte schicke Altbauwohnung der beiden in Hamburg von einer rätselhaften, pechschwarzen Mauer umgeben. Die Tür genauso wie die Fenster. Es gibt also keinen Ausweg und damit beginnt dann eben dieser, ja, Mystery-Thriller, trifft es schon ganz gut.
Ist denn Brick tatsächlich so sehenswert, wie es die Platzierung in dieser Netflix-Charts dann auch glauben macht?
Ich sag's mal so, es ist auf jeden Fall solide gemachte Unterhaltung. Und wenn man auf Escape Rooms zum Beispiel steht oder überhaupt Interesse daran hat zu sehen, wie Leute sich aus brenzligen Situationen irgendwie rausfinden müssen, dann ist das schon ganz kurzweilig. Es gibt auch ein paar Nachbarn, die dann in diesem Plot noch mitspielen. Da sind tolle Schauspieler auch bei, Frederik Lau oder die wunderbare Newcomerin Sira Anna Fahl. Das ist also schon, ja, unterhaltsam. Wie im Computerspiel geht es von Level zu Level beziehungsweise Stockwerk zu Stockwerk nach unten in der Hoffnung, dass man im Keller dann rauskommt. Aber es ist zwischendurch auch ganz schön plump, immer wenn es dann darum geht, irgendwie an die Corona-Pandemie anzuspielen oder vor allem, wenn am Ende das Ganze doch eher eine Metapher auf emotionale Mauern und gestörte Kommunikation innerhalb einer Beziehung ist, dann fand ich es doch ein bisschen sehr bemüht.
Lassen Sie uns mal sprechen über die Entwicklung von Matthias Schweighöfer, Herr Heidmann. Zu Beginn seiner Karriere vor rund 25 Jahren gehörte Schweighöfer neben Tom Schilling und Daniel Brühl zur jungen Garde des deutschen Arthouse-Kinos. Warum ist er denn heute eigentlich ja fast nur noch ausschließlich im Mainstream zu Hause?
Ja, da muss man vielleicht dazu sagen, dass Schweighöfer, der ja aus einer echten Schauspielerfamilie kommt, selbst der Opa stand schon auf der Theaterbühne, der hat eigentlich immer schon beides gemacht. Also Anspruchsvolles wie Kommerzielles. Als 16-Jähriger zum Beispiel, als seine Karriere losging, da hat er vor Andreas Dresens Kamera genauso gestanden wie für Kinderserien wie Spuk aus der Gruft oder zweitklassige Krimiserien. Der hat also immer beides gemacht und auch im Kino, als dann der Durchbruch gelang, war das nicht nur mit preisgekrönten Hochschulabschlussfilmen wie Kammerflimmern, in denen er einen Rettungsassistenten damals zum Beispiel ganz toll spielte und auch wirklich viele Preise für gewonnen hat, sondern eben auch mit Sachen wie Soloalbum, der Bestsellerverfilmung. Dass es am Ende dann doch immer mehr Richtung Mainstream ging, das hat nicht nur damit zu tun, dass er mit seinen blonden Locken und dem Sonnyboy-Lächeln da natürlich ganz gut hinpasst, sondern schon auch, dass insgesamt der deutsche Filmmarkt sich sehr verschoben hat, würde ich sagen. Und der Markt für mittelgroße Arthouse- und Independent-Filme, der wurde immer kleiner. Es gab irgendwann oder gibt heute auch noch vor allem ganz kleine, anspruchsvolle Filme oder dann eben großen Mainstream. Und wenn man dauerhaft als Schauspieler Geld verdienen will, dann muss man das machen oder sonst zum Fernsehen gehen, was Schweighöfer eher selten gemacht hat. Und irgendwann hat er ja auch noch angefangen, selbst Regie zu führen. Filme eben wie What a Man, Schlussmacher, Der Nanny. Und auch da hat er auf das Leichtfüßige gesetzt, einfach weil es sich leichter umsetzen und finanzieren lässt. Da können Kollegen wie Caroline Herfurth oder Florian David Fitz auch ein Lied von singen. Sowas kriegt man schneller auf die Beine gestellt als anspruchsvolles, komplexes Kino.
Seit einigen Jahren ist er immer wieder auch in Hollywood und anderen englischsprachigen Produktionen zu sehen. Wie ist ihm denn der Sprung ins Ausland gelungen?
Ich würde sagen, das lief ein bisschen anders als beispielsweise bei Franka Potente oder Daniel Brühl. Denn die zum Beispiel wurden entdeckt durch einen speziellen Film, der in Hollywood gut ankam, Lola Rent beispielsweise. Bei Schweighöfer war es immer so, dass der ganz hart wirklich dafür gearbeitet hat. Das war immer sein Ziel, nach Hollywood zu kommen. Er hat mal in einem Interview gesagt, das ist für mich wie für Spitzensportler Olympia. Ein Traum, den ich schon als Kind hatte und ein Ziel, für das ich wirklich alles geben will. Und deswegen hat er ganz früh angefangen, an seinem Englisch zu arbeiten, hat sich darum bemüht, in Großbritannien und Amerika eine Agentur zu haben, war sich auch nie zu schade, kleine Rollen anzunehmen, sei es in Operation Valkyrie mit Tom Cruise oder in Kursk vom dänischen Oscar-Gewinner Thomas Vinterberg. Und dann irgendwann kam natürlich der Streaming-Boom und das hat das nochmal alles sehr erleichtert für ihn, denn dann wurde die ganze Film- und Serienbranche weltweit doch nochmal sehr globalisiert und Hollywood hat mehr denn je versucht, auch ein nicht-amerikanisches Publikum anzusprechen. Und das hat ihm natürlich sehr geholfen, genauso wahrscheinlich auch wie die Tatsache, dass er neben Berlin jetzt auch noch einen Wohnsitz in Los Angeles hat.
Apropos Streaming-Boom, Schweighöfer hat in den vergangenen 5 Jahren überwiegend für Netflix gearbeitet. Warum hat der Streaming-Dienst denn offenkundig einen solchen Narren an ihm gefressen?
Na, lustigerweise hat er eigentlich ausgerechnet bei der Konkurrenz angefangen oder das internationale Blut geleckt, denn die von ihm mitentwickelte und produzierte Serie You Are Wanted war 2017 die erste deutsche Serie bei Amazon Prime Video. Zu Netflix kam er dann ein bisschen später, eigentlich über den Regisseur Zack Snyder, in dessen Zombie-Film Army of the Dead er mitgespielt hat. Und der wurde ein riesiger Hit und Netflix bindet dann gerne Schauspieler, von denen sie merken, die kommen gut an beim Publikum, schon irgendwie auch an sich und machen ihnen mehrere Angebote. Und so hat dann Schweighöfer einfach eins nach dem anderen für Netflix gedreht, sei es Army of Thieves, ein Ableger von besagtem Film, oder den Actionfilm Heart of Stone mit Gal Gadot, die Familienkomödie Family Switch. Da gab es einiges und nun eben mit Brick die Rückkehr nach Deutschland, denn auch Netflix Deutschland ist ja doch sehr aktiv im Produzieren von Filmen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Netflix ihn exklusiv an sich gebunden hätte, denn man muss auch dran denken, Schweighöfer war ja zum Beispiel auch im Oscar-Gewinner Oppenheimer von Christopher Nolan in einer kleinen, aber entscheidenden Rolle zu sehen.
Die Rückkehr nach Europa, was könnte das denn bedeuten, Herr Heidmann? Back to the roots?
Na, ein bisschen sicherlich. Ich denke auch, es ist weiterhin für deutsche Schauspieler natürlich zu Hause doch leichter, die ganz großen Hauptrollen zu bekommen. Man darf auch nicht vergessen, Schweighöfer hat auch eine eigene Produktionsfirma, Pantaleon Films, die er mitgegründet hat hier in Deutschland, die sehr aktiv ist. Er hat diese Roots also nie wirklich aufgegeben und ich denke, ja, das war in diesem Fall einfach jetzt eine Kombination aus Lust, mal wieder zu Hause zu drehen und den Möglichkeiten, die sich da geboten haben. Er hat aber auch zum Beispiel gerade mit Fatih Akin gedreht, in dessen neuen Film Amrum er eine kleine Rolle hat. Dann kommt im Herbst ein weiterer deutscher Film in die Kinos, Das Leben der Wünsche, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Tomas Glavinic. Und danach geht es dann wieder ins Ausland. Also ich denke, er wird beides weiterhin machen.
Unglaublich fleißig, das internationale Phänomen Matthias Schweighöfer und sein neuer Film Brick zu sehen bei Netflix. Vielen Dank, Patrick Heidmann.
Danke.
Die expressionistische Malerin Irma Stern. In Südafrika ist sie die berühmteste und erfolgreichste Künstlerin der Moderne. Bei Auktionen erzielen ihre Gemälde inzwischen weltweit Spitzenpreise. Seit dem Ende des Apartheid-Regimes wird sie allerdings auch kritisiert. Irma Stern galt als Nutznießerin der gesellschaftlichen Ungleichheit. Stern hat in Weimar und Berlin studiert und war mit dem Brücke-Künstler Max Pechstein befreundet. Trotz dieser, man könnte sagen, Referenzen wurde das Werk der jüdischen Künstlerin in Deutschland bisher nur ein einziges Mal gezeigt. Jetzt widmet das Brücke-Museum in Berlin der Malerin eine Einzelausstellung. Darin werden auch die Widersprüchlichkeiten in der Biografie von Irma Stern thematisiert. Simone Reber berichtet.
Sie wirken ganz bei sich, als fühlten sie sich unbeobachtet. Der Tutsi-König Rudahigwa und seine junge Frau Rosalie Chikanda haben ihre Köpfe zur Seite gedreht. Er schaut in die Ferne, sie senkt den Blick. Die beiden Kohlezeichnungen aus dem Jahr 1942, die bei einer Reise durch den Osten Afrikas entstanden, gehören zu den faszinierendsten Porträts der südafrikanischen Künstlerin Irma Stern. Ein Jahr später porträtiert sie die Tutsi-Königin noch einmal in Öl. Die scheue Adlige trägt ein gelbes Kleid und den hellen Kopfschmuck, der den Schwung der Rinderhörner nachempfindet.
Es sind halt unglaublich farbintensive und auch ausdrucksvolle Porträts und Landschaften, die sie geschaffen hat. Man sieht halt schon sehr, wie sie den Expressionismus sozusagen eingeatmet hat und daraus eine eigene Form geschaffen hat. Und es ist auch wirklich ein Werk, was der Wiederentdeckung hier in ihrer zweiten Heimat Berlin aussteht,
sagt Lisa Marei Schmidt, die Direktorin des Berliner Brücke-Museums. Irma Stern war zu Feierlichkeiten der Königsfamilie nach Kigali gekommen. Man weiß nicht, wie diese Porträts entstanden sind. Man weiß auch nicht, wie sich Malerin und Modelle verständigt haben. Vielleicht ist es ihr gelungen, das Vertrauen des Königspaares herzustellen, weil sie damals als Frau alleine gereist ist.
Also sie hat tatsächlich auch nicht nur in Kapstadt gearbeitet, sondern sie hat ab den späten 1930ern mehrmonatige Arbeitsreisen unternommen über den gesamten afrikanischen Kontinent, aber auch in europäische Länder, was in der Zeit wirklich auch ungewöhnlich ist. Und deshalb zeigen wir auch Porträts aus Ruanda, aus dem Kongo, von Sansibar.
Irma Stern wurde 1894 in der südafrikanischen Provinz Transvaal geboren. Ihre deutsch-jüdischen Eltern betrieben dort eine Farm und einen Gemischtwarenladen. Ab 1901 pendelt die Familie zwischen Deutschland und Südafrika. In Berlin nimmt Irma Stern zunächst privaten Zeichenunterricht und studiert dann Kunst in Weimar, wo Damenklassen angeboten werden. 1917 besucht sie den Brücke-Maler Max Pechstein in seinem Berliner Atelier. Aus der Begegnung wird eine Freundschaft. Pechstein lädt sie zur Novembergruppe ein und öffnet ihr die Tür zur renommierten Galerie Golit, wo die erste Einzelausstellung stattfindet. 1920 zieht die Familie wieder ganz nach Südafrika. In Kapstadt ist Irma Stern zunächst eine Außenseiterin.
Südafrika war auch eine durchaus sehr antisemitische Gesellschaft. Und es war zum Anfang überhaupt nicht klar, ob Jüdinnen und Juden auch rassistisch eingeordnet werden. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, dass sie zu den weißen Südafrikanern zählen. Und damit hatten sie dann diese ganzen Privilegien, die in dieser furchtbaren Zeit dort herrschten.
Sie findet ein Netzwerk in der jüdischen Community von Kapstadt. Ihre Porträts aus den 1930er Jahren zeigen feinnervige Intellektuelle mit besorgtem Blick. Keine schmeichelhaften Bilder. Eine ihrer Freundinnen soll ihr Porträt zeitlebens unter dem Bett versteckt haben. In schwächeren Momenten bleiben ihre Darstellungen allerdings starr und schablonenhaft. Heute wird Irma Stern eine zu große Nähe zum Apartheid-System vorgeworfen, sagt Lisa Hörstmann, Co-Kuratorin der Ausstellung.
Sie hat sich konkret gegen eine Durchmischung der Gesellschaft ausgesprochen. Und Apartheid bedeutet Trennung der Gesellschaft. Von daher ist davon auszugehen, dass sie dagegen in Südafrika nichts hatte.
Irma Stern soll gute Beziehungen zu dem südafrikanischen Politiker Jan Smuts gehegt haben, der mit Reservaten und Townships die Trennung nach Hautfarben vorbereitete. Während des Apartheid-Regimes hat die Künstlerin Südafrika 4-mal bei der Biennale von Venedig vertreten. Allerdings spendete sie in den 1960er Jahren auch ein Gemälde, um mit dem Erlös die Verteidigung von Nelson Mandela zu finanzieren. Und ihre späten Bilder zeigen den stummen Widerstand der schwarzen Bevölkerung. Zum Beispiel Made in Uniform von 1955. Das schwarze Dienstmädchen mit weißer Schürze und Häubchen schaut zur Seite, Zorn und Verachtung im Blick.
Die Made in Uniform zeigt einfach eine junge Frau, die die Arme verschränkt hat, die den Blick abwendet, sehr eigenständig wirkt. Und das Interessante ist aber, dass Irma Stern sie nicht in traditioneller Kleidung porträtiert, sondern einfach in ihrer Dienstkleidung und die Realität ihres Alltagslebens damit zeigt.
Kritisiert wird Irma Stern, weil sie nicht die Namen ihrer Modelle notiert hat. Aber die Künstlerin hat sich nie als Dokumentaristin oder Ethnologin verstanden. In ihren besten Bildnissen hält sie den inneren Ausdruck eines Menschen fest. Da folgt sie ganz dem Motto der Brücke-Künstler: unmittelbar und unverfälscht.
Simone Reber über Irma Stern. Die Ausstellung im Berliner Brücke-Museum ist bis Anfang November zu sehen. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Können Sie das Wort Zoll noch hören? Fragt die Taz Friedrich Küppersbusch und der antwortet: Trunkenheit an Steuern wäre der trefflichere Befund. Ähnlich wie bei seinen vor sich hinscheiternden Friedensverheißungen unterhält Trump sein Publikum mit einem Hagel von Ankündigungen, die man jeweils ernst nehmen und zugleich schon wieder knicken kann. Das eigentliche Faszinosum daran ist sein Rang als Godfather of Unfallflucht. Er ist genial oder die anderen sind schuld. Tendenziell beides. Es beruhigt nicht zu ahnen, dass er sein Land in eine Vollkatastrophe führen muss, um den Leuten die Augen zu öffnen. Friedrich Küppersbusch in der Taz. Dem Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen kann man indirekt entnehmen, warum es wohl Trump unter anderem an Empathie mangelt. Denn Trump liest keine Bücher, sondern lieber soziale Medien. Was passiert, wenn wir nur noch oberflächlich lesen, fragt Antea Obinja für die FAZ die Kognitions- und Literaturwissenschaftlerin Mary Ann Wolf. Ihre Antwort? Unser Gehirn hat nicht genügend Zeit, die Informationen zu verarbeiten. Das wirkt sich nicht nur auf unser Gedächtnis aus, sondern auch auf die Entwicklung des Gehirns. Kritisches Denken, Empathie, Urteilskraft. All das wird beim immersiven Lesen geschult, erläutert Wolf. Außerdem entgeht uns die Schönheit von Literatur. Proust hat gesagt, das Herzstück des Lesens bestehe darin, über die Weisheit des Autors hinauszugehen, um das eigene zu entdecken, also eigene Gedanken zu entwickeln. Viele eigene und meist auch sehr komische Gedanken entwickelt Gerhard Matzig regelmäßig in der Süddeutschen Zeitung. Im Feuilleton vom Dienstag befasst sich der Architekturkritiker mit alternativen Baustoffen. Früher hätte man bei moosigem Beton zum Kercher gegriffen. Heute bekommt man dafür ein Öko-Zertifikat, schreibt Matzig. So scheint die Materialforschung schon so weit zu sein, dass es in Zukunft möglich sein könnte, statt mit dem umweltschädlichen Beton mit Bananenschalen und Resten von Orangen und Zwiebeln zu bauen. Matzig ist begeistert von der Nachricht, die zugleich eine Steilvorlage für einen Scherz ist. Das wäre dann der dazugehörige Dialog, schreibt Matzig. Wo wohnen Sie denn? Ach, gleich da drüben, zwischen dem Ananashaus und dem Zwiebelturm. Kaffeesatz wiederum könne man mit herkömmlichem Beton mischen und ihn so noch fester machen und zugleich umweltfreundlicher. Genial, findet Matzig. Die Kaffeesucht der Welt löst die Probleme einer nach Beton süchtigen Bauindustrie. Und dann ist da noch der alternative Baustoff Popcorn. Echt? Fragt Matzig und antwortet, echt, ein Forschungsteam der Universität Göttingen hat Popcorngranulat gepresst und mit Sperrholz ummantelt. Herausgekommen sind Platten, die wie Gipskarton oder Styropor verwendet werden können. Doch sind sie leichter, können recycelt, sogar kompostiert werden. Ob ein Popcornbau wohl mal zum Weltkulturerbe wird? Markus Söder ist Weltkulturerbe, das wurde am Wochenende bekannt gegeben, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt und spielt darauf an, dass die UNESCO nun auch die Schlösser des bayerischen Königs Ludwig II. In die Weltkulturerbeliste aufgenommen hat. Für Söder geht damit ein Traum in Erfüllung. Er steht jetzt praktisch unter Denkmalschutz und darf niemals abgerissen werden, schreibt Zippert. Jährlich werden Millionen Euro aufgewendet werden müssen, um Söder in seiner ursprünglichen Gestalt zu erhalten.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Und das war es, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.